Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch nach den hervorragenden Erläuterungen bleibt mein Verdacht, als hätten es die Trusted Computing Entwickler darauf angelegt, die Technik selbst vor dem ganz bescheidenen intellektuellen Zugriff unruhestiftender Juristen weitestgehend abzusichern. Und wir sind nun wirklich schlichte Denker. Also man braucht keine Angst vor uns zu haben. Die anwesenden Kryptologen unter Ihnen werden dieses Konzept unter dem Stichwort Security by Obscurity kennen. Aber jetzt greift der Jurist ein. Denn alles, was dem Juristen als obskur erscheint, unterzieht er einer verstärkten Verhaltenskontrolle. Jetzt kommt unser pädagogischer Impetus. Und genau diese Verhaltenskontrolle ist ein Hauptaugenmerk des Wettbewerbsrechts und insbesondere des europäischen Wettbewerbsrechts. Und was uns Wettbewerbsrechtler besonders skeptisch stimmt, ist, dass die Trusted Computing Technologie nicht in erster Linie eine Reaktion der Angebotsseite auf Wünsche der Nachfrager war. Vielmehr ist sie wohl, wie Russ Anderson bereits hervorgehoben hat, Teil einer Strategie, die Platform Leadership auszubauen. Marktführer Intel und Microsoft messen den Trusted Computing konsequent einen möglichen Zusatznutzen für die Nachfrageseite bei. Das ist eigentlich bestritten. Indem sie ganz aktiv die Markteinführung dieser Technologie betreiben, wollen sie daher vor allem einen neuen Wachstumsmotor für die Märkte anwerfen, auf denen sie tätig sind. Das ist legitim und wünschenswert. Allerdings spricht aus wettbewerbsrechtlicher Sicht doch einiges hier für eine verstärkte Verhaltenskontrolle. Denn es besteht ein Risiko, nämlich darin, dass bei der Weiterentwicklung der Märkte auch Defizite in Kauf genommen werden, unabhängig, ob diese beabsichtigt oder unbeabsichtigt sind. Ich setze zunächst bei der zentralen Bestimmung des europäischen Kartellrechts an, nämlich bei Artikel 81, den Sie hier abgedruckt sehen. Das ist die real existierende EU-Sprache, etwas schwer zugänglich. Ich werde den deshalb mit einfachen Worten, weil wir ja mehrheitlich doch hier auch Nichtjuristen versammelt haben, erläutern. Dieser Artikel 81 des EG-Vertrages, des Gründungsvertrages der europäischen Gemeinschaften, enthält das grundsätzliche Kartellverbot. Dieses Kartellverbot greift bereits dann, wenn aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen eine Beschränkung des Wettbewerbs bewirken und der Wille zur Wettbewerbsbeschränkung der beteiligten Unternehmen ist nicht erforderlich. Ganz wichtig. Eine solche wettbewerbsbeschränkende Wirkung kann auch durch die Setzung wohlgemeinter Standards durch Industriekonsortien folgen. In der Terminologie des europäischen Wettbewerbsrechts spricht man insoweit von Vereinbarungen über Normen. Normen bzw. Standards erhöhen positiverweise die Austauschbarkeit, die Kompatibilität und die Interoperabilität von Wirtschaftsgütern. Die dadurch erzielten Netzwerkeffekte sind volkswirtschaftlich als positiv, weil nämlich tendenziell wettbewerbsfördernd zu beurteilen. Aber diese Netzwerkeffekte sind ein sehr zweischneidiges Schwert. Denn steigt die Attraktivität eines Standards mit der Menge der auf ihm aufbauenden Produkte, so können wieder wettbewerbsbeschränkende Effekte entstehen. Ist erst einmal eine kritische Masse erreicht, dann besteht nämlich die Gefahr, dass konkurrierende Standards am Markt nur noch sehr schwer durchgesetzt werden können. Dies wiederum bewirkt Marktzutrittsschranken für Wettbewerber, und unter Umständen wird hierdurch auch der Innovationswettbewerb und die Vielfalt des Angebots beeinträchtigt. Auch können hier Fahrtabhängigkeiten in Verbindung mit hohen Wechselkosten die Nutzer vom Umstieg auf konkurrierende technische Lösungen abhalten. Damit vor diesem ökonomischen Hintergrund eine Vereinbarung über Normen, wie sie der TCPA oder der TCG nun zugrunde liegt, nicht gegen das Kartellrecht verstößt, müssen regelmäßig folgende drei Voraussetzungen erfüllt sein. So. Also wie könnte man, und das geht natürlich an die TCG, Herr Monschein, wie kann man hier proaktiv das kartellrechtskonform gestalten? Und das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, man kann nur einiges mehr tun. Die Vereinbarung darf die beteiligten Unternehmen weder rechtlich noch faktisch binden. Zweitens, die Vereinbarung muss offen und transparent sein. Und drittens, die Standardisierungsverfahren müssen offen, transparent und nicht diskriminierend sein. Aus meiner Sicht wird weder ein rechtlich noch ein faktischer Zwang der nun zu TCG-Spezifikationen konvertierten TCPA-Spezifikationen geschaffen. Dies gilt jedenfalls hinsichtlich der öffentlich bekannten Vereinbarung. Und wir Juristen unterstellen nichts Böses. Zugunsten der beteiligten Unternehmen dürfen wir annehmen, dass es keine Geheimabsprachen gibt, solange wir sie nicht darlegen können. Die Darlegungslast liegt bei uns. Wir können das nicht unterstellen, nur weil solche Unternehmen, die in der Vergangenheit auch mal fehlgeleitet waren, hier agieren. Wir dürfen das nicht unterstellen in einem juristischen Verfahren. Schwieriger wird es dann aber beim zweiten Kriterium. Das Standardisierungsverfahren, die Vereinbarung muss offen und transparent sein. Im Falle der TCPA gab es doch Geheimniskrämerei. Selbst die Namen der Mitglieder der Allianz waren ja nicht transparent ohne weiteres erkennbar. Hier hat die TCG insoweit aber abgeholfen. Sowohl die Liste der Mitglieder als auch die Satzung der TCG sind nunmehr offen und transparent. Das Gleiche gilt auch für die Spezifikation selbst, insoweit allerdings nur im Sinne einer grundsätzlichen Nachvollziehbarkeit aus Sicht fachkundiger Leser. Für mich als Juristen sind die Spezifikationen in etwa so transparent wie Hieroglyphen. Aber das muss natürlich so sein. Nicht unbedenklich, und jetzt kommt die Problemseite, erscheint mir hingegen die organisatorische Ausgestaltung der Trusted Computing Group und damit letzten Endes also das Verfahren, in dem die Spezifikationen zustande kommen. Hier müssen wir berücksichtigen, dass Nichtmitglieder keinen Einfluss auf das Ergebnis der Standardisierung haben und dass die Mitglieder der TCG einen Vorsprung an technischem Wissen erlangen. Dass Nichtmitglieder die Spezifikationen also erst mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung umsetzen können. In derartigen Fällen stellt das Wettbewerbsrecht erhöhte Anforderungen an die Ausgestaltung der Mitgliedschaft in Standardisierungsinitiativen. Andernfalls, wenn diese erhöhten Anforderungen nicht eingehalten werden, kann ein Verstoß gegen das Kartellverbot nach Artikel 81 vorliegen. Und die Bedeutung, meine Damen und Herren, der Mitgliedschaft in der Trusted Computing Group wird noch dadurch akzentuiert, dass die Lizenzierungspolitik der TCG nur gegenüber Mitgliedern gilt. Nur diesen gegenüber sind die anderen Mitglieder verpflichtet, etwaige Patente, die zur Implementierung der TCG-Spezifikation notwendig sind, zu vernünftigen, nicht diskriminierenden Bedingungen auf reziproker Ebene zu lizenzieren. Wird einem Nichtmitglied eine solche Lizenz verweigert oder nur zu unangemessenen Bedingungen angeboten, dann ist ihm die Entwicklung von spezifikationskonformen Produkten faktisch unmöglich. Da hilft es dann dem betroffenen Unternehmen auch nicht, dass die Spezifikationen selbst offen sind, nämlich als solche frei von geistigen Eigentumsrechten. Die Verfahren, die dahin führen zur Implementierung, sind proprietär. Kommt damit den Bedingungen der Mitgliedschaft in der Trusted Computing Group eine zentrale Rolle zu, fällt nun auf, dass diese tendenziell kleine und mittlere Unternehmen benachteiligen. Das ist dann Thema auch eines Workshops. Können wir nachher im Workshop behandeln. Und hier sehe ich in dieser Benachteiligung durch die Mitgliedschaftsanforderungen, die Mitgliedschaftsstruktur, die Beiträge, ich komme gleich drauf, unterscheidet sich die Trusted Computing Group ganz erheblich von anderen Standardisierungsorganisationen, wie etwa dem European Telecommunication Standards Institute, kurz ETSI, und dem W3-Konsortium. Den sich daraus ergebenden wettbewerbsrechtlichen Bedenken kann auf zweierlei Ebene begegnet werden. Entweder werden die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft so gestaltet, dass sie nicht tendenziell kleine und mittlere Unternehmen benachteiligen, oder die Lizenzierungspolitik wird auch auf Nichtmitglieder erstreckt. Ich favorisiere auch die zweite Lösung. Ein solches Vorgehen wäre geeignet, die insoweit bestehenden wettbewerbsrechtlichen Defizite der TCG zu beseitigen. Das gilt jedoch nicht ohne weiteres mit Blick auf die Open-Source-Projekte. Letztere sind nämlich dann betroffen, wenn es um die Schnittstelle zwischen dem Trusted Platform Module und dem Betriebssystem geht. Wie das Phänomen der Open-Source-Bewegung in die Kategorien des Wettbewerbsrechts überhaupt einzupassen ist, ist bis heute nicht geklärt, können wir heute wahrscheinlich auch nicht leisten. Ich möchte darauf nur hinweisen. Wichtig erscheint mir auch, dass die TCG selbst unter ihren Mitgliedern gerade keine kostenfreie Lizenzierung vorsieht, sondern nur eine zu vernünftigen und nicht diskriminierenden Bedingungen. Damit unterscheidet sich die TCG beispielsweise von dem Industriekonsortium, das ebenfalls unter maßgeblicher Beteiligung von Intel die Universal Serial Bus Technologie entwickelt hat. Jedenfalls für die Open-Source-Bewegung wäre also die Mitgliedschaft in der TCG alleine wenig gewonnen, sofern auch für die Implementierung von TCG-kompatibler Software auf patentgeschützte Technologien zurückgegriffen werden muss. Doch selbst wenn man diese wettbewerbsrechtlichen Bedenken zur Vermutung einer Wettbewerbsbeschränkung verdichten wollte, wäre für die Trusted Computing Group keineswegs alles verloren. Wir haben immer Lösungen. Denn das Wettbewerbsrecht kennt auch die Möglichkeiten der Freistellung vom Kartellverbot. Dieses ist vorgesehen in Artikel 81 Absatz 3, der erlaubt, projiziert, eine Vereinbarung von dem grundsätzlich geltenden Kartellverbot freizustellen. Positive Voraussetzung einer solchen Freistellung ist, dass die Warenerzeugung oder Verteilung spürbar verbessert wird, technische, wirtschaftliche Fortschritt gefördert wird und dass die Verbraucher an dem entstehenden Gewinn angemessen beteiligt werden. Das war gestern ein ganz entscheidender Punkt in der Diskussion. Was ist der User-Nutzen? Was ist der Verbraucher-Nutzen? Und da sollte die TCG meines Erachtens noch mal nachlegen. Außerdem dürften den beteiligten Unternehmen keine zur Verwirklichung dieser Ziele nicht erforderlichen Beschränkungen auferlegt und keine Möglichkeiten zur Ausschaltung des Wettbewerbs für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren eröffnet werden. Im Kern geht es bei der Freistellung nach Artikel 81 Absatz 3 des EEG-Vertrages um eine Abwägung zwischen den negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb und den positiven Auswirkungen auf den technischen Fortschritt einer Standardisierung. Ich möchte Sie nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ab dem 1. Mai des nächsten Jahres 2004 ein anderes Freistellungssystem in Kraft treten wird, nämlich das System der Legalausnahme. Die Europäische Gemeinschaft hat umgestellt das Anmeldeverfahren zur Freistellung zu einem System der Legalausnahmen. Die neue Verordnung, die neue Kartellverordnung tritt am 1. Mai 2004 in Kraft. Nun, nach dem neuen Legalausnahmen-Freistellungssystem sind ganz entscheidend gefragt die Wettbewerbsbehörden und Gerichte der Mitgliedstaaten. Sie entscheiden jetzt über die Freistellung und damit über den Kartellverstoß. Die Kommission hat sich einen recht komplizierten Mechanismus des Eingriffs natürlich vorbehalten. Wenn man es zusammenfasst, liegt nunmehr das Risiko einer Fehleinschätzung der Kartellrechtskonformität bei den beteiligten Unternehmen. Sie müssen nämlich selbst sozusagen klären, ob ihre Standardisierung, ihr TCG-Verfahren hier den kartellrechtlichen Anforderungen nicht. Es gibt nicht die Möglichkeit mehr, es bei der Kommission ab dem 1. Mai 2004 freistellen zu lassen. Also auch eine Überlegung, jetzt sehr zügig vielleicht noch vor Inkrafttreten der Verordnung zu agieren. Es wird dann nämlich nicht mehr möglich sein, vorsorglich hier das Platzset der Kommission einzuholen. Die Unternehmen werden in Zukunft in noch stärkerem Maße mit dem Risiko der Fehleinschätzung ihrer Vereinbarung belastet. Verlassen wir nun die Ebene der Rechnerplattformen und wenden wir uns der Entwicklung eines vertrauenswürdigen Betriebssystems durch die Firma Microsoft zu. Ich möchte mich outen. Ich bin ein begeisterter Verbraucher aller Microsoft-Produkte. Ich bin ganz begeistert, genauso wie ich ganz begeistert alle Bündelprodukte der Telekom zu Hause habe. Deshalb halten mich einige meiner Kollegen auch für schizophren. Ich trete mit Begeisterung für Bündelprodukte ein. Ich trete mit Begeisterung auch für die Produktpalette der Firma Microsoft ein. Als Wettbewerbsrechtler muss ich aber eine andere Sprache sprechen. Das ist nicht schizophren. Ich möchte nur darauf hinweisen. Das ist eben diesen psychischen Belastungen muss ein Jurist leben. Durchaus im gesunden Bereich. Meine Damen und Herren, was genau die vertikale Integration der Firma Microsoft und die Möglichkeiten marktmachtkontrollierender Funktionen über die Produkte angeht, so ist hier Artikel 82 des EEG-Vertrages gefragt. Beim Artikel 82, nicht das Kartellverbot, geht es, Sie sehen ihn dort, um den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Also nicht um eine Vereinbarung verschiedener Unternehmen, sondern um den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch ein Unternehmen. Beide Bestimmungen, Kartellverbot und Missbrauchsverbot nach 82, schließen sich nicht aus, ergänzen sich. Also so kann in einer Beteiligung an einer Kartellvereinbarung auch ein Missbrauch nach Artikel 82 liegen. Das sind komplementäre Bestimmungen. Hier erscheint mir mit Blick auf die Next Generation Secure Computing Base vor allen Dingen zwei Aspekte diskussionswürdig. Wir haben es mit einem vertikal integrierten Unternehmen zu tun, das nicht nur auf dem Markt für Betriebssysteme, sondern auf den nachgelagerten Märkten für Applikationen tätig ist. Indem Microsoft die Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem und den Applikationen kontrolliert, hat das Unternehmen auf den Anwendungsmärkten einen geborenen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten. Das ist legitim, aber beobachtungswürdig. Dies wird auch für die besonderen Funktionen gelten, die der Nexus innerhalb einer NGSCB-Version von Windows bieten wird. Der Zugang, den Wettbewerber zu diesen Betriebssystemschnittstellen erhalten, wird daher für Microsoft zur wettbewerbsrechtlichen Nagelprobe werden. Hier ist noch viel zu arbeiten. Auch wenn eine vollständige Nicht-Offenlegung der Schnittstellen eher nicht zu erwarten ist, kann doch noch nicht jegliches Behinderungspotenzial ausgeschlossen werden. So kann sich vor allem die verspätete, nur partielle oder diskriminierende Offenlegung als Marktmachtmissbrauch erweisen. Aber auch die Errichtung organisatorischer oder finanzieller Zugangshürden, etwa in Form von Lizenzkosten, muss beobachtet werden. Vor allem aber ist Trusted Computing mit Blick auf den Marktbeherrscher im Bereich der PC-Betriebssysteme wettbewerbsrechtlich deshalb bedenklich, weil es sich hier um neue Vermarktungspotenziale handelt. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Blickweise des Wettbewerbsrechts, nämlich, dass man nicht nur bestimmte relevante Märkte isoliert beobachtet, sondern dass man vor- und nachgelagerte Märkte in einem Gesamtblick nimmt. Hier werden nämlich Interdependenzen zwischen Märkten hergestellt, die sich bislang nicht in einem solchen Verbindungsverhältnis befanden. Die Ebene der vorgelagerten Hardware-Märkte wird dadurch erreicht, dass Microsoft Gründungsmitglied sowohl der TCPA als auch der TCG ist. Man wird daher wohl unterstellen dürfen, dass Microsoft nicht lediglich unerheblichen Einfluss auf die Standardisierungstätigkeit auszuüben vermag. Ergänzend kommt hinzu, dass die vollständige Nutzung der Funktionen des Nexus offensichtlich bestimmte Hardware-Funktionalitäten voraussetzt, die zumindest über die derzeitigen TCG-Spezifikationen hinausgehen. Auch auf diese Weise wird eine enge Verbindung zwischen den Hardware-Märkten hergestellt, die in Intels LaGrange-Projekt wohl exemplarisch zum Ausdruck kommt. Mit diesem Projekt entwickelt Intel allem Anschein nach, gerade auch mit Blick auf die Anforderungen von Microsoft, NGSCB, eine über die derzeitige TCG-Spezifikation hinausgehende Sicherheitstechnologie auf Prozessorebene. Sollten auf diese Weise vollendete Tatsachen im Zusammenspiel von Trusted Computing, tauglicher Hard- und Software geschaffen werden, bestünde natürlich die Gefahr, dass eine möglichst wettbewerbsrechtskonforme Ausgestaltung der TCG konterkariert wird. Und das nehmen Wettbewerbshüter in den Blick, was sich abspielt zwischen Intels LaGrange-Technologie und Microsofts NGSCB. Das wird für die Bewertung von TCG von ganz entscheidender Bedeutung sein. Das wird nicht isoliert betrachtet. Und diese Konterkarierung von TCG durch diese Parallelaktivitäten gilt unabhängig davon, ob die vollendeten Tatsachen zu einem späteren Zeitpunkt Niederschlag in den TCG-Spezifikationen finden sollten. Denn dann läge zumindest die Vermutung eines zwischen dem Marktbeherrscher für PC-Betriebssysteme und dem Marktbeherrscher für PC-Mikroprozessoren abgestimmtes Verhalten nahe. Im Ergebnis würden so die anderen TCG-Mitgliedsunternehmen von der Standardisierung und ihren Vorteilen faktisch ausgeschlossen weitgehend. Neben diesen vorgelagerten Märkten macht Microsoft Next Generation Secure Computing Base jedoch auch den wettbewerbsrechtlichen Blick auf andere Märkte erforderlich. Hinsichtlich der Ebene der nachgelagerten Märkte der Applikationen besteht bei Betriebssystemen notwendigerweise ein ganz enger Zusammenhang. Trusted Computing verstärkt nicht nur diese bereits existierenden Interdependenzen. Trusted Computing kann auch neue Verbindungen beispielsweise zu Inhaltsmärkten schaffen. Und dies ist die Konsequenz daraus, dass ein vertrauenswürdiges Betriebssystem gerade auch die Inhalte einbezieht und die technische Kontrolle bestimmter urheberrechtlicher Verwertungsmodelle ermöglicht. Die Schaffung dieser Interdependenzen wird es Microsoft in Zukunft erlauben, seine Marktmacht mal schwächer, mal etwas stärker ausgeprägt, auch in Märkten zu nutzen, in denen das Unternehmen bislang nicht über eine beherrschende Stellung verfügt. Das nennt man wettbewerbsrechtlich Leveraging. Das heißt, das kann man auch psychologisch, behavioristisch abstimmen mit dem Kommissionsverhalten. Man kann mal gucken, was die Kommission so macht. Wenn sie wieder aktiver beobachtet, dann nimmt man Leveraging etwas zurück. Wenn man ein bisschen aus dem Blickfeld gerät, kann man den Leveraging-Hebel wieder ansetzen. Spätestens seit der Tetra-Pak-2-Entscheidung, Sie kennen alle die Tetra-Pak-Produkte, des Europäischen Gerichtshofs ist anerkannt, dass in bestimmten Situationen das Verhalten eines Unternehmens auch dann als Verstoß gegen Artikel 82, die Missbrauchsbestimmung des EG-Vertrages, vorliegen kann, wenn der Missbrauch auf einem nicht beherrschten Markt stattfindet. Ja, der 82 liest sich ja zunächst einmal so, dass der Missbrauch auf dem beherrschten Markt stattfinden muss. Und der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass der Missbrauch auch auf einem isoliert betrachtet nicht beherrschten Markt stattfindet, der aber über Leverage-Hebel verbunden wird mit dem beherrschten Markt. Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, dass der nicht beherrschte Markt mit dem beherrschten Markt in einem Zusammenhang steht, mit diesem verbunden ist. Hier hat insbesondere ein Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs ganz konkrete Kriterien erarbeitet, wann eine solche Verbindung zu einem Artikel 82 Missbrauchstatbestand führen kann. Ich erspare Ihnen das im Detail, können wir in der Diskussion gerne machen. Erlauben Sie mir abschließend eine kurze rechtshistorische Anmerkung. Standardisierung ist selbstverständlich nicht erst mit Trusted Computing auf die wettbewerbsrechtliche Tagesordnung gekommen. Der Fragenkreis hat sich Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts aufgetan. Und natürlich haben die verschiedenen kartellrechtlichen Verfahren, denen sich Microsoft in den letzten Jahren ausgesetzt sah, auch die Frage der Offenlegung von Spezifikationen umfasst. Hier gibt es ein umfassendes Wissen, wie man solchen Dingen wettbewerbs- und kartellrechtlich begegnet. Das eigentlich Neue im Blickfeld von Trusted Computing ist die Interdependenz von Märkten, die Vermachtungsmöglichkeiten über Leveraging-Hebeleffekte. Das wird zukünftig in der Standardisierungsdebatte Schwerpunkt sein. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion, vor allen Dingen von den Vertretern der beteiligten Unternehmen. Ich hoffe, nicht mit Unterstellung gearbeitet zu haben, sondern mit Fragen. Besten Dank.
So, die Aufforderung von Professor König steht im Raum. Da hinten sehe ich die erste Wortmeldung.
Ja, Waldemar Grozin, Bundesverband Deutscher Banken. Nur eine kurze Frage an den Juristen. Ich bin nicht Jurist. Was war der Tetra-Pak-Fall? Um was ging es da? Also welcher nicht beherrschter Markt, Tetra-Pak, wurde dann beherrscht von Tetra-Pak?
ging um aseptische und nicht aseptische Verpackungen. Ich gehe jetzt auf die Details nicht ein. Da wurde eine Marktverbindung zwischen beiden Produktmärkten festgestellt. So, und da hat der Europäische Gerichtshof die Kriterien im Anschluss an den Generalanwalt festgelegt, unter welchen hier der Marktmachthebel auf einen an sich nicht beherrschten Markt dazu führt, dass auch ein Marktmissbrauch auf dem nicht beherrschten Markt festgestellt werden kann. Können wir gerne kann ich Ihnen in der Pause, also sehr, die Kriterien sind außerordentlich detailreich. Wenn Sie Wert legen, machen wir das jetzt, aber das können wir auch.
Nee, lieber in der Pause nachher.
Genau.
Herr Rumstich?
Herr Professor König, das Thema ein bisschen am Rande Ihres Vortrages, aber wie sieht es aus mit der Zweitverwertung von Dateien, die mit einem Microsoft-Produkt erstellt worden sind? Wir haben also gestern Abend noch ein bisschen darüber diskutiert, dass Microsoft auch auf die Idee kommen könnte, dass der Zugriff auf Word-Dateien Lizenzgebühren fordert. Wie sind hier die Eigentums- oder die Rechteverhältnisse gegeben, wenn ich mit einem Produkt von Microsoft eine Datei erzeuge? Wer hat das Recht an dieser Datei? Liegt es bei Microsoft, weil es der Hersteller des Werkzeuges ist, oder liegt es bei dem, der das Werkzeug einsetzt und der damit ein Produkt schafft?
Ich bin Wettbewerbsrechtler. Wir haben einen brillanten Urheberrechtler hier im Raum, den Herrn Dr. Bechtold. Ich kann das natürlich auch beantworten, aber ich würde das lieber einem kompetenten Vertreter des Urheberrechts bedanken. Das hat mit Wettbewerbsrecht nichts zu tun, die Frage.
Okay.
Herr Bechtold.
Die ganz kurze Antwort ist, dass wenn Sie das Word-Programm verwenden, um selbst einen Text zu schreiben, der dann urheberrechtlich geschützt ist, dann liegt natürlich der Urheberrechtsschutz bei Ihnen. Das hat nichts mit dem Urheberrechtsschutz zu tun, der auf das Programm selbst besteht. Es gibt den Urheberrechtsschutz, der die Software betrifft, und es gibt den Urheberrechtsschutz, der den Text, den Sie dann erstellen, betrifft.
Gut, aber die Datei hat ja auch ein bestimmtes Format. Wenn ich mit einer anderen Software auf diese Datei zugreifen möchte, also das Dateiformat quasi auch technische Details dabei berücksichtigt werden, könnte Microsoft dafür Rechte, Lizenzgebühren verlangen?
Sie meinen, wenn Sie jetzt unter einem anderen, mit einem anderen Programm diese Word-Datei öffnen wollen, also gegenüber Ihnen persönlich als Nutzer bestimmt nicht. Also die Tatsache, dass Sie das in einem bestimmten Format abgespeichert haben, ist urheberrechtlich völlig irrelevant, weil sich der Urheberschutz darauf nicht bezieht. Jetzt ist natürlich ein Problem, dass sich vielleicht Microsoft dieses Dateiformat so ausgestalten kann, dass ein Wettbewerber Probleme hat, ein kompatibles Textverarbeitungsprogramm zu erstellen. Dass jetzt zum Beispiel Microsoft ENSCAP verwenden könnte, um dann sozusagen den Wettbewerb mit anderen Textverarbeitungsprogrammen zu erschweren. Aber das ist dann wieder keine urheberrechtliche, sondern letztendlich eine wettbewerbsrechtliche Problematik.
Okay, vielleicht können wir die Frage nachher noch in der Pause weiter diskutieren. Professor Lutherbeck.
Ja, es gibt ja im Amerikanischen den schönen Ausdruck Law in the Books and Law in Action. Wir haben ja gerade den Microsoft-Prozess hinter uns, hat ungefähr 10 Jahre gedauert, je nach Quelle Milliarden von Dollar an Kosten verursacht. Und die Frage ist nun, vor allem wenn man die Findings of Fact in erster Instanz kennt, was nutzt uns dieses Wissen? Microsoft ist ja verurteilt worden, aber geändert hat sich nicht furchtbar viel. Ich befürchte, wenn wir sozusagen diese Karte voll ausreizen, dann machen wir europäisches Law in the Books. Wir werden damit viele Juristen ernähren. Ein Beispiel haben wir ja gerade eben erlebt. 2 sind zusammen und können sich streiten. Aber wir werden die Sache selber nicht weiter befördern. Sodass für mich die Frage, selbst wenn es so wäre, dass sozusagen aufgrund Ihrer Erörterung, Herr König, im Ergebnis ein Wettbewerbsverstoß zu bejahen wäre immer noch die Frage, Wie gehen wir vor? Wie müssen wir gestalten? Und ich glaube deswegen, oder ich bin sehr skeptisch, ob uns das Instrument auch des europäischen Wettbewerbsrechts überhaupt etwas nutzt, um die politischen Fragen zu entscheiden, die jetzt at stake sind.
Da unterschätzen Sie Mario Monti. Das amerikanische Wettbewerbsrecht unterliegt folgender Philosophie. Man guckt erstmal, geht davon aus, die Unternehmen verhalten sich gut und beobachtet das. Und wenn es dann zu viel geworden ist, dann kann das amerikanische Wettbewerbsrecht mit brutalen Konsequenzen zuschlagen. AT&T, Zerschlagung in Babybells und so weiter. Das europäische Wettbewerbsrecht verfolgt eine etwas andere Philosophie, traditionell. Es wird viel früher beobachtet. Sie können auch sehr, in einem sehr frühzeitigen Stadium informell, es muss auch nicht über Anwaltslegionen laufen, informell die Kommission, die Generaldirektion Wettbewerb, die entscheidende Unit informiert halten über Entwicklungen. Ich arbeite auch noch in einem anderen Gebiet, im europäischen Beihilfenrecht. Die Technik wenden wir dort an. Wenn wir zum Beispiel Großstadien finanzieren, Fußballstadien finanzieren, man geht in einem sehr frühzeitigen Stadium zur Kommission, legt ihr das offen, das wird auch vertraulich, man hält die Kommission informiert, holt sich sozusagen die Kommission proaktiv ins Boot hinein. So. Und das ist, Herr Kollege, eine sehr, sehr vernünftige Technik. Sehr, sehr vernünftige Technik, weil man Anregungen bekommt, man schafft Vertrauen und so weiter. Das Problem ist nur, dass wahrscheinlich, ich habe da nicht den Einblick, hier bei TCG eben die Mitglieder, insbesondere Microsoft und Intel, wahrscheinlich in einer solchen Defensive, weil sie Angst haben, wenn wir denen, das wird gegen uns verwendet. Ich kann es mir nicht alle vorstellen. Also dieser proaktive Ansatz bei Ihnen ist wahrscheinlich sehr zurückhaltend, weil sie Angst haben, sie werden mit Vorurteilen oder sonst aus der Vergangenheit belastet. Meine Beobachtung ist, man kriegt sehr schön die Dinge gestaltet. Ich habe das in anderen Gebieten des europäischen Wettbewerbs selbst praktisch mitbetreut, Stadieninfrastrukturfinanzierung und anderes, wenn sie die Kommission schlichtweg in der Entwicklung bestimmter Modelle informiert halten. Und dann haben sie den proaktiven Ansatz. Meines Erachtens besser als das amerikanische Kartellrecht. Also ich kann das ehrlich gesagt nicht verstehen, warum das Wettbewerbsrecht hier keine politischen Gestaltungsmöglichkeiten, im Gegenteil, weiß. Nur es sind intelligente Prozesse, die auch sehr häufig auf vertraulicher Basis laufen. Da kriegen wir gar nicht viel mit. Möglicherweise ist es ja auch mit TCG schon passiert, was wir gar nicht wissen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier einfach die TCG, führenden TCG-Unternehmen, also wie ein bisschen wie das Kaninchen in der Grube sitzen und sich nicht zu bewegen trauen gegenüber der Kommission.
Okay. Die letzte Frage vor der Pause. Kurze Frage, kurze Antwort. Herr Professor Randberg.
Okay, ich habe gehört, Herr König, und das ist auch eine Frage, die an Bob Meinschein mitgeht. Ich habe gehört, dass die Lizenzierungspolitik offensichtlich für die wettbewerbsrechtliche Einordnung ganz wesentlich ist, auch die Lizenzierungsgebühren vermutlich.
Ja.
Können wir eine Einschätzung davon kriegen, um wie viel Geld es hier jetzt eigentlich gerade geht? Oder umgekehrt die Frage, angenommen, die TCG würde diese Lizenzierungspolitik ändern und das Ganze, sagen wir mal, kostenlos oder billiger machen und der Staat würde einspringen. Weil wir sagen, diese bestimmte Form von IT-Sicherheit ist eigentlich eine Staatsaufgabe. Wir sind froh, dass sich das Team da zusammengesetzt hat, sich was ausgedacht hat, was sinnvoll ist. Ist das eine staatlich finanzierbare Aufgabe von der juristischen Seite her? Und ist es eine Summe, die man stemmen kann? Oder reden wir davon so viel Geld, dass es auf absehbare Zeit nicht finanzierbar ist? Gibt es da Modelle, wie sich die Finanzierung ausgestaltet von dieser Lizenzierung?
The TCG licensing policy is reasonable and non-discriminatory, okay, which is actually a common model in the industry. Professor Koenig picked one organization, USB, and there are many organizations out there. PCI, PCMCIA, InfiniBand are all examples of similar models that TCG has adopted. The reasonable and non-discriminatory does not force any company to behave in a particular way or impose certain charges or no charges on the intellectual property they may have in the development of the standard. What it assures vendors is they will be able to receive a license, okay, is the primary thing, and they cannot be treated unfairly with respect to other companies. Okay, and that's the promise of reasonable, non-discriminatory. It actually has worked very well in the industry for a variety of technologies. So I'm not sure that was a complete answer to your question, but
what would happen if, let's say, the United Nations or U.S. government and the German government would put up, let's say, $5 million bucks onto the table and say, this is for getting the license for free for anybody, or should it be $15 million? Would that be an offer, and then it would be endorsed by, let's say, the state? Would that be an offer that the TCG would consider?
So if I understood correctly, the idea would be to sort of prepay all royalties that would be associated with the licensing of TCG technology?
Something like that, to honor the effort of doing all this technical work.
Yeah. Interesting question, and in fact, it's truly not a TCG question. It is the individual companies in the TCG would have to agree to such a thing. It's not something the TCG could decide. Right, the intellectual property that's in the spec is and remains owned by the individual companies. I guess I can't imagine that we wouldn't consider such an opportunity, but it's got to be a collective thing. It would not be something that TCG as an incorporated entity can decide. We are not the owner of that intellectual property.
Okay. Der letzte Beitrag zu der Diskussion von Herrn Professor König vor der Pause.
Ich möchte auf einen Punkt noch hinweisen, den wir nachher in dem Workshop kleine und mittlere Unternehmen auch erarbeiten werden. Aber vielleicht hier für das Plenum nochmal. Wettbewerbsrechtlich sehr kritisch unter dem Aspekt des diskriminierungsfreien offenen Zugangs zum Standardisierungsverfahren ist sozusagen die Mitgliedkategorie Struktur. Also wenn man natürlich aufteilt in Promoters, Contributors und Adopters, und die Adopters, die immerhin auch 7.500 US-Dollar bezahlen müssen, kaum Mitwirkungsrecht oder keine Mitwirkungsrechte im Standardisierungsverfahren selbst haben, dann ist das Kartellrecht natürlich auf einer Habobacht Stellung. Also das nochmal in die Plenardebatte, weil wahrscheinlich einige die TCG noch mitgestalten können, nicht in der Working Group sitzen werden. Da sollten Sie, Herr Meinschein, ganz besonders großen Wert drauf legen, dass Sie proaktiv hier die Mitgliederkategorien nochmal überdenken. Ja? Also, dass die Adapters besseren Zugang bekommen.
No.
Yeah. As to membership categories, there are three, and adopters are the lowest level of membership. The membership benefit to adopters is primarily to participate in the IP rights. When we set the fee structure, we didn't think $7,500 was particularly a problem for most corporations. I, as a representative of TCG, I would say that we could examine lowering that. The idea of zero is probably not one that we could go for. There are costs associated with membership, and part of the benefit of TCG is the ability that we have a budget and can actually do some things we never could as TCPA. And one other point I wanted to respond to. You offered two alternatives for IP, non-members getting IP. Again, the benefit of membership is to participate in the IP structure. To offer it to non-members would put TCG members at risk, because we would then be offering a license to vendors who would not have to reciprocate with IP that they p- potentially have in the spec. So I think the benefit of membership is clearly the ability to participate in the reciprocal license.
Okay. Offensichtlich sind sowohl die Lizenzierungsmodelle als auch die Mitgliedschaften mit den Mitgliedsgebühren der TCG noch Punkte, die noch diskutiert werden müssen, was wir allerdings vor der Pause jetzt nicht mehr schaffen. Nur soweit zur Organisation noch. Die Workshop-Räume sind die gleichen wie gestern, also sprich die Aula und Workshop 1 bzw. 2 hier nebenan. Der Workshop 6 wird hier in der Aula stattfinden, also zum Thema sicherheitstechnische Forderungen an TCG und NGSCB. Der Workshop 5, Marktzugangsprobleme, wird im Workshop-Raum 1 stattfinden, wie gesagt, hier links runter. Und der Workshop 4, Medienrecht, DRM und TCG, wird im Workshop-Raum 2 stattfinden. Hier sei vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung gestattet. Hier kommt ein Beitrag dazu von Herrn Professor Lutherbeck bzw. von einer Studentengruppe von der Technischen Universität, die sich kurzfristig Gedanken zu dem Thema gemacht haben, also längerfristig schon Gedanken zum Thema gemacht haben und die Sie hier in diesem Workshop auch vorstellen wollen. Achso, die Referenten für den Workshop 6 bleiben nochmal ganz kurz hier.